Ja, wir haben heute ein Thema, das uns doch sehr stark betrifft. Es geht um die teuflische Ruhelosigkeit der Endzeit und die Ruhe Jesu. Wir haben ja vorher einen Vortrag gehört, wo es auch darum ging, über Überwachung und solche Dinge. Und man könnte ja Angst bekommen, wenn man das hört. Aber das brauchen wir nicht. Und zwar, ich denke, der Teufel wird auch alles tun. Da gehört auch die Unruhe, die wir jetzt betrachten, dazu, dass er uns Störfeuer sendet. Das heißt, er versucht uns zu verwirren. Er versucht uns Angst einzujagen. Und letztendlich ist es geistlich so, das müssen wir ganz nüchtern sehen, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten mitwirken. Das heißt, wenn ich den Herr Jesus liebe, dann kann mir letztendlich nichts passieren. Auch das, was diese Leute tun, wenn sie uns überwachen, lass sie doch überwachen. Es ist nur erfüllte Prophetie. Entscheidend ist, dass der Herr Jesus unser Ein und Alles ist, wir ihn lieben und dann wird uns nichts passieren. Es gibt was viel Beunruhigenderes, nämlich die Bibel sagt, wir müssen Rechenschaft ablegen von jedem Wort, das wir gesagt haben. Was ich meiner Frau in der Kammer ins Ohr flüstere, wird auf den Dächern verkündigt werden, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch vom lebendigen Gott und der Herr Jesus wird das alles ans Licht bringen. Gell? Und das ist etwas, vor was man sich fürchten muss, nicht vor dem anderen. Und wie sehr muss dann der Mensch Sorge haben, dass das Blut Jesu Christi alles reinigt. Dass man völlig gereinigt ist in Jesu Blut. Und wenn das geschieht, dann möge die antichristlichen und die weltlichen Dinge geschehen, wie sie wollen, dann ist das für uns uninteressant. Entscheidend ist, dass ich mit dem lebendigen Gott und vor allem mit meinem Jesus, seinem Sohn, in Ordnung bin. Das ist der entscheidende Punkt. Gut, das soweit. Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, die eine Rolle spielt. Und zwar, der Herr Jesus hat uns das im Lukas 21 in den Endzeitreden geoffenbart. Und das ist etwas, das an und für sich heute vor unseren Augen geschieht. Vers 25 von Lukas 21. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Er erklärt es dann, und da steht das Wort Ökumene, wie es mit der Wiederkunft zu tun hat. Aber entscheidender Punkt ist, die Bibel sagt hier, die Menschen werden praktisch außer Rand und Band sei vor Angst. Und sie sagt hier, das Völkermeer, und mit Meer ist in der Prophetie immer das Völkermeer gemeint, steht in Offenbarung 17, Vers 15. Das heißt, das Völkermeer rast, und das ist das, was wir heute sehen. Man kann es nur so sagen, die westliche Welt hatte ihre Zeit. Es ist vorbei. Wir haben diese Gnade, die uns Gott noch im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, mit Füßen getreten. Wir haben dem Gott Moloch, wir haben dem Gott des Wohlstandes die Opfer gebracht, statt lebendiger Gott zu ehren und seinen Sohn Jesus Christus als unseren Herrn wirklich auszuleben. Und da hat die Christenheit genauso ihre Schuldigkeit wie die Welt. Der Wächter hat seine Zeit vorbei. Was wir heute sehen, sind die Gerichte, die über diese Welt gehen. Er zerschlägt uns genau das, was uns so lieb ist, nämlich der Wohlstand. Genau hier setzt er an. Ich habe das gesehen, als die Finanzkrise kam. Ich bin ja ein früherer Banker. Es war für mich erstaunlich, wie sehr die Gläubigen hier plötzlich aufgeschreckt werden wegen Geld. Also das war schon erschütternd. Und wenn dann mir namhafte Männer, ich könnte die Namen sagen, was ich ja nicht tue, mir dann sagen, ja, wir haben hier auch ein bisschen spekuliert und wir haben jetzt schon so viel und so viel verloren. Gell, da siehst du erst, was das für eine Rolle spielt. Aber Gott wird uns genau diesen Wohlstand zerschlagen. Und das, was heute geschieht, ist ein Gericht Gottes. Natürlich sind es teuflische Mächte, aber Gott lässt es zu. Das heißt zu Deutsch, so wie es in Römer 1, 18 steht, er gibt uns dahin. Er gibt diese westliche Welt dahin. Das heißt, er liefert sie dem Teufel aus und der Teufel darf diese Dinge tun. Ist interessant, wo es zum Beispiel in der Bibel geschrieben steht, wo der Teufel am Herr Jesus sagt, in der Versuchungsgeschichte, dass ihm diese Macht übergeben ist, über diese Welt. Das steht im Griechischen Exousia und das bedeutet Vollmacht. Er hat das Recht von Gott eingeräumt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Herr, der Herrin, der König, der Könige, der Herr Jesus wiederkommt. Und jetzt muss man das nüchtern sehen. Gott gibt uns diesen Dingen Preis, er gibt uns dahin. Das Völkermeer ist außer Rand und Band, anders kann man es nicht mehr erklären. Und jetzt bricht das hervor, was prophezeit ist. Jetzt plötzlich, und das ist die schlimmste Form des Gerichtes, die es gibt, wenn Gott uns dahin gibt und einfach uns laufen lässt. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Das, was er in Matthäus 24, Vers 12 prophezeit hat, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, das ist das, was heute passiert. Wer hätte von uns alten Gläubigen jemals gedacht, dass die Gesetzlosigkeit per Gesetz kommt? Wer hätte das geglaubt? Wir haben geglaubt, das sind die bösen Menschen, die in ihrer Verderbtheit handeln. Nein, es kommt von oben. Und es kommt nicht nur bei uns, sondern es kommt weltweit. Und das ist auch der Grund, warum die Welt außer Rand und Band ist. Diese Ruhelosigkeit, die wird vom Teufel erzeugt. Und die Bibel nennt ihn im Jesaja 9 den Treiber. Das heißt, der Teufel versucht natürlich, die Menschen zu treiben, dass sie gar keine Gedanken mehr haben und gar keine Zeit mehr haben, Gott zu suchen. Sondern es wird hier letztendlich so getrieben, und das muss man natürlich sagen, es hat ein Ziel. Es hat ein Ziel. Und zwar, es gibt eine der größten Prophetien über den Antichristen. Das steht in Hesekiel 21, Vers 30. Dort heißt es, was aber dich betrifft, du Entweiter, Gesetzloser, du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes, so spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. So wird es nicht bleiben. Das Niedrige soll erhöht, das Hohe soll erniedrigt werden. Zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Und dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben. Da sagt die Bibel, der Antichrist ist der Gesetzlose. Das ist der Titel vom Antichristen. Und es gibt letztendlich von der Gesetzlosigkeit nur ein einziges Ziel. Die Gesetzlosigkeit soll auf den Höhepunkt kommen. Wenn die auf dem Höhepunkt ist, wird aus der Gesetzlosigkeit der Gesetzlose, der Antichrist, hervorgehen. Und die Bibel sagt, es wird geschehen zur Zeit der Sünde des Endes. Und jetzt ist die Zeit der Sünde des Endes. Unwin ist ein Wissenschaftler aus Großbritannien. Kein gläubiger Mann. Er hat 80 Völkerkreise untersucht. Man kann sich die Arbeit besorgen, ist eine Kleinigkeit. Er hat 80 Kulturkreise und Völker untersucht. Die Römer, die Griechen, aber auch animistische Völker. Hat sie alle untersucht und hat etwas festgestellt. Die Sünde und die moralische Verderbtheit ist immer da, weil es die Sünde natürlich ist, unter der Oberfläche. Aber er hat festgestellt, empirisch, wissenschaftlich, in dem Moment, wenn diese Sünde von dem Menschen nicht mehr verheimlicht wird, sondern wenn die gräulichste Sünde plötzlich offen propagiert werden und was noch schlimmer ist, wenn man mit ihnen praktisch angibt, wenn man sich brüstet, dass man diese Sünde tut, dann hat er festgestellt, war es in der Regel die letzte Generation. Und diese Kultur ging unter und das ist genau das, was heute passiert. Er sagt, in Ausnahme war es einmal die zweite oder die dritte. Aber das war immer der Startschuss für den Untergang einer Kultur. Und wir haben weltweit heute genau diese Phänomene. Die gräulichste Sünde, alles was Gott verboten hat, wird letztendlich, ich sage es mal so, zum Normalzustand erklärt. Man brüstet sich nicht, man tut es offen und schämt sich nicht mehr. Und das ist das Zeichen des Untergangs. Und das löst das Gericht Gottes gnadenlos aus. Das ist auch bloß eine Seite. Im Psalm 2, Vers 1, berühmter Psalm, der erste messianische Psalm, sagt die Bibel klipp und klar, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Christus, gegen den Herr Jesus. Das heißt, im Zuge dieser antichristlichen Entwicklung, dass die Gesetzlosigkeit explodiert und der Gesetzlose kommen soll, passiert was parallel dazu. Erschreckend. Und zwar, sie lehnen sich in der Regel auf gegen den Herr Jesus. Auch das, was heute angeklungen ist, dass sie eigentlich gegen uns sind, dass wir hier Angst haben müssen, wir werden kontrolliert. Geschwister, es ist vollkommen unbedeutend, was mit uns passiert, aus einem ganz einfachen Grund. sie hasset nicht uns, sie hasset ihn. Der ganze Hass geht nur gegen die Person Jesu. Satan und sein Werkzeug, der Antichrist, wollen den Sohn Gottes nicht. Das ist der Kampf von der ersten Minute an, wo die Weissagung geschah, 1. Mose 3, wo es hieß, er wird dem Teufel den Kopf zertreten. Seit der Zeit geht dieser Kampf auf dieser Erde. Und das, was wir erleben, ist der Endkampf. Und Gott gibt uns dahin. Er gibt uns dahin. Er sagt hier, er wird zu ihnen reden in seinem Zorn. Die Bibel sagt, er spottet über sie, er lacht über sie und er wird sie schrecken und wird kämpfen für seinen König, für den Herr Jesus. Und am Schluss heißt es, dient dem Herrn mit Furcht, frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Man muss das ganz nüchtern sehen. Es ist für mich vollkommen klar. Ich bin jetzt, werde 64 Jahre alt. Ich habe von dieser Welt genügend gesehen. Ich habe einen Beruf gehabt auf einer Bank. Ich weiß, was hinter der Kulisse läuft. Ich habe im Reich Gottes von links außen nach rechts außen alles gesehen, was vielleicht zu viel gesehen. Aber etwas ist mir vollkommen klar. Es geht letztendlich immer nur um einen einzigen Punkt. Ich habe Furchtbares gesehen. Ich habe angeblich Herrliches gesehen. Aber letztendlich geht es immer nur um einen einzigen Punkt. Wie stehe ich persönlich zu meinem Jesus? Alles andere ist zweitrangig. Ist das ganze, der ganze Zirkus drumherum, darf ich ihn Zirkus nennen? Das ist nämlich nur ein Theater. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und er sagt klipp und klar, wenn du als Gläubiger dir bewusst bist, was hier auf dieser Erde zählt, dann kannst du nur noch eines tun. Du birgst dich bei ihm. Es ist nur die Frage, wie ich zu meinem Jesus stehe. Dann können die überwachen, was sie wollen. Dann kann man mich verfolgen, dann kann man mich umbringen. Es spielt alles keine Rolle. Wenn mein Verhältnis zu meinem Jesus in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Wenn aber nicht, dann sagt die Bibel, dann kommt der Zorn Gottes eventuell auch über Gläubige und dann gehen Gläubige eventuell unter. Das habe ich auch gesehen. Live. Und das ist etwas vom Schrecklichsten, was es wohl gibt. Es gibt sehr schöne prophetische Darstellung in Richter 9, Vers 8, da wird beschrieben, dass die Bäume, und die Bäume sind wiederum in der Prophetie der Heiligen Schrift, sind die Völker, darum heißt es auch, die Bäume schlagen aus, wenn Israel erscheint, der Feigenbaum, dann schlagen die Bäume aus, das war der Zusammenbruch vom Commonwealth, der Zusammenbruch des russischen Imperiums, also dann schlagen die Völker aus. Und jetzt heißt es hier von den Völkern, von den Bäumen, die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Salben. Das Wort für den Messias, der König. Da geht es um die Messiasherrschaft. Und sie sprachen zum Ölbaum. Das ist Israel in der Patriarchenzeit. Das ist Israel der Verheißung. Sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, das ist Israel in der Landesverheißung. Komm, du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit lassen und meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, das ist Römer 9, Vers 4. Das ist Israel mit der Verheißung der Gotteskindschaft. Komm, du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? In der Bibel heißt es klipp und klar, aus zwei oder drei Zeugen Mund geschieht alles. Und hier ist geschehen, Gott zeigt das Treufachheitszeugnis, wie Israel dreimal seine hohe heilige Berufung verwirft. Und als Folge davon kommt das Vierte. Und das Vierte ist immer in der Bibel, vier Evangelien, vier Windrichtungen, das Allumfassende. Da sprachen alle Bäume. Ist euch aufgefallen? Vorher hat es bloß geheißen, die Bäume. Jetzt sprechen plötzlich alle Bäume zum Dornstrauch. 1. Mose 3, Vers 17. Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen und darum wird die Erde Dornen und Disteln hervorbringen. Dornstrauch ist immer der Busch oder der Baum des Fluches. Und hier der Dornstrauch ist der Antichrist. Das ist das Antichristliche, das hervorgeht aus Israel. Das ist auch der Grund, warum vom auserwählten Volk Gottes zwei Drittel in Sacharja 13 sterben müssen und nur das eine Drittel, das sich dann an einem Tag bekehrt, bei der Wiederkunft Jesu übrig bleibt. Und in der Zwischenzeit gehören sie zum Leib Christi wie wir. Aber die Bibel sagt hier klipp und klar, jetzt kommt der Dornstrauch. Komm du und sei König über uns. Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Merkt ihr? Der falsche Christus kommt, der falsche Messias. Wisst ihr, und Johannes 5, das Volk Israel würde nie jemand annehmen als Messias, der kein Jude ist. Ich liebe das auserwählte Volk von ganzem Herzen, aber ich bin mir vollkommen bewusst, es hat zwei Teile. Es hat den Teil, der der Antichrist hervorbringt, und er hat den Teil, der sich an einem Tag bekehrt, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und jetzt kommt es, er sagt, kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Das heißt, wenn der Antichrist kommt, haben die Leute Angst und sie suchen Zuflucht. Und das ist das Völkermeer des Ras, das ist diese teuflische Ruhelosigkeit, die die Menschen hin und her reißt. Und er sagt, nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wo hat so ein dürrer Dornstrauch Schatten? Hat er doch nicht. Versteht ihr? Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanons verzehren. Sofort kommt die Drohung. Jetzt kommt halt das Problem. Wir haben heute antichristliche Tendenzen. Eine der antichristlichsten Tendenzen ist der Islam. Und das ist keine Frage. Gott gibt uns auch im Islam preis. Die westliche Welt war schon mal vom Islam gefährdet. Der Islam ist eine absolut antichristliche Religion. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand sagt von den führenden Leuten der Christenheit, ich sage ausdrücklich Christenheit, sagt, dass diese drei monotheistische Religionen alle der gleiche Gott anbeten, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie verblendet oder Scharlatane. Dazwischen gibt es nichts. Weil auf dem Felsenturm klipp und klar steht, Allah hat keinen Sohn. Und der Koran betont immer wieder, dass Allah keinen Sohn hat. Und der Gott, der einen Sohn hat, ist nicht Allah. Das muss man ganz nüchtern sehen. Der Gott und Vater Jesu Christi ist was anderes. Der lebendige Gott hat einen Sohn, den er aus sich geboren hat, der wesensgleich ist von der Gottheit her mit dem Vater im Himmel. Und das ist die Wahrheit. Und hier geht der Kampf dagegen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und jetzt, weil wir den Sohn Gottes verwerfen, gibt uns Gott praktisch den anderen Religionen preis. Zuerst hat er uns ja den Osterpreis gegeben. Wisst ihr, und heute ist das Gesundheitswesen zerfressen von chinesischen Religionen, Yin und Yang, Mikrokosmos, Makrokosmos. Man nennt es ja Akupunktur, Akupressur und das ganze Zeugs. Und nachdem das nicht gereicht hat, die Christenheit zur Buße zu bringen, letztendlich gibt er uns jetzt in der westlichen Welt dem Islam und diesen ganzen Dingen dahin. Und da kann man auch nicht mehr stolz sein auf seine Nation, weil die werden alle zerstört. Alle diese Kräfte zerstören, das Gericht. Natürlich ist die Gelegenheit, diese Leute zu evangelisieren. Das ist wieder eine Chance für die Gemeinde Jesu. Aber unabhängig davon ist ein Gericht. Das muss uns klar sein. Wir sind unter dem Gericht. Und diese Ruhelosigkeit, die der Teufel natürlich noch schürt an alle Ecken und Enden, die ist echt. Und die Angst, die die Leute haben, die ist berechtigt. Die müssen Angst haben. Ich habe meine Kollegen schon vor 30 Jahren, 40 Jahren, wo ich zum Glauben kam, habe ihnen gesagt, wisst ihr, wenn einmal auf Deutschland Atombomben fallen, dann seid ihr schuld. Ihr habt gesagt, ihr lebt in Hurerei und ihr reizt Gott. Und da war ja alles noch goldig im Vergleich zu heute. Das kannst du ja gar nicht vergleichen, wie das damals war. Aber die waren dann geschockt. Ich habe gesagt, wisst ihr, ihr löst es aus. Und wir lösen in der westlichen Welt, ich sage jetzt wir als Westen, wir lösen die Gerichte Gottes aus. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, ich bin ein eifältiger Bibelleser, dann wird in der Endzeit, werden zwei Kriege geschehen, durch diese zwei Kriege wird genau 50% der Menschheit ausgelöscht. Und in diesen Kriegen wird 2/3 von Israel ausgelöscht, wenn ich es richtig verstehe. Wisst ihr, da muss man sagen, ja, das ist doch schrecklich. Warum? Warum ist das für mich schrecklich als Gläubiger? Ich habe mit dem Teufel nichts zu tun. Ich habe mit dem seinem Zeugs nichts zu tun. Ich bin doch laut Bibel ein Fremdling hier auf Erden, ohne Bürgerrecht. Mein Bürgerrecht ist doch im Himmel, Philipper 3, 20. Ich gehöre doch gar nicht hierher. Wisst ihr, nur wenn der Gläubige beginnt, sich in dieser Welt häuslich niederzulassen, dann wird es gefährlich, vorher nicht. Ich hatte einen alten Pietistenvater, ich habe schon mal erzählt, aber die Geschichte, die hat mich geprägt. Der hatte eine Buchhandlung und der hatte einen der muffigsten Läden, den man sich vorstellen kann. Also in diesem Laden war alles aus Holz, alles muffig, alles alt, alles vermodert, witterig. Also es war schon eine schreckliche Atmosphäre, aber trotzdem heimelig. Und dann hat der Bruder sich entschlossen, mit seinen Söhnen zusammen diesen Laden zu modernisieren. Er hat das Haus umgebaut, sehr modern sogar. Es war ein super Laden. Und dann bin ich mit seinem Sohn, bin ich zu ihm hoch, wir hatten zusammen einen Jugendkreis. Und ja, da war dann auch ein Wohnzimmer, wie man so gewöhnt wäre, auch heute, gell, mit allem drum und dran. Dann sitzt der Mann ganz nachdenklich auf dem Sofa und sagt zu uns jungen Burschen, frisch bekehrte junge Leute etwas, das hat mich geprägt, mein Leben lang, hat er gesagt, wisst ihr, das ist doch jetzt schön, ja, sagt er, jetzt will man nicht mehr gehen. Steht hier? Jetzt will man nicht mehr gehen. Und das ist das Problem, wenn wir uns in dieser Welt häuslich niederlassen und diese Welt eine bestimmte Rolle spielt bei uns, dann ergreift uns diese teuflische Ruhelosigkeit genauso. Dann kriege ich Angst, dann kriege ich Sorge, dann kriege ich Not, dann, wenn Nachrichten kommen, werde ich in Schrecken versetzt. Ich habe meine Brüder oft schon gesagt, was habt ihr zu verlieren? Albstadt ist ganz nahe an Meschede, das ist ein militärisches Zentrum. Wenn hier Atombomben fallen, fallen sie zuerst hier, dann sind wir schnell weg. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, was habe ich verloren? Versteht ihr, was habe ich zu verlieren? Das Einzige, was hier abhalten kann, ist, dass ich noch Sorge habe um meine unerretteten Verwandten, Nachbarn und Ähnliches. Das ist was anderes. Aber ich als Gläubiger, was habe ich denn zu verlieren? Habe ich was zu verlieren? Was ist das für ein Evangelium, wo ich in dieser Welt was zu verlieren habe? Wisst ihr, und das ist das, wo man sich einfach, ich sag's mal, neu innerlich aufstellen muss. Und jetzt muss man sagen, jetzt kommt parallel zu diesem Dahingegebensein von Gott, zu diesen Gerichten, das ist ja nur eine Vorstufe. Wisst ihr, was das Schlimmste sein wird? Wenn der Teufel in der Gestalt des Antichrist auf dieser Erde ist und seine Terrorherrschaft abzieht und gleichzeitig von oben die Gerichte Gottes auf diese Erde einschlagen. Wisst ihr, das ist dann etwas. Aber jetzt haben wir es doch noch relativ ruhig und relativ friedlich, trotz aller Repressalien, die es gibt, trotz allem Antichristen. Wir brauchen auch keine Angst zu haben. Furcht ist nicht in der Liebe. Wer der Jesus von ganzem Herzen liebt, der weiß, dass ihm nichts passieren kann. Er sagt ja klipp und klar, es ist nur so, wenn du Angst hast, du sollst keine Angst haben vor dem, der den Körper tötet oder dir deine, ich sag's mal, Wohlstandsgüter wegnimmt, du sollst Angst haben vor dem, der in die Hölle werfen kann, nämlich vom Vater im Himmel. Wisst ihr, und ich sag's jetzt mal so, hier sind die Prioritäten verschoben worden. Da hat der Teufel jahrelang daran gearbeitet in der westlichen Welt. Wisst ihr, und dann kommt natürlich das, was die Bibel sagt, 2. Thessalonicher 2, sie sagt, die Entrückung kann nicht geschehen, es sei denn vorher, dass der Gesetzlose kommt. Also von daher ist die Frage der Entrückung eigentlich relativ biblisch deutlich abgehandelt. Und er sagt klipp und klar, es muss der Abfall der Christenheit geschehen. Und jetzt sehen wir etwas, das haben wir noch nie gesehen vorher. Als ich zum Glauben kam, da hast du blühende Missionswerke, blühende Gemeinde. Da war auch im Volksgut, da man noch in den Schulen hat man noch aus dem Spruchbuch Religionsunterricht gehalten. Da hast du nur Bibelverse auswendig gelernt. Da hast du nur die 10 Gebote gekannt. Da hast du das noch alles gekannt. Wir haben nur das Lied, das Verschen auswendig gelernt, um die Bibel richtig zu sortieren. In des alten Bundesschriften, merke ich an der ersten Stelle, Mose, Josua und Richter, Ruth und 2 von Daniel. Wisst ihr, wenn du das heute jemand sagst, dann lachen wir dich aus. Wir sind eine nachchristliche Gesellschaft, wir sind ein Heidevolk geworden, schlimmster Art und Weise. Wir treiben den Baalskult ohne Ende. Und jetzt kommt das Verrückte. Gott hat klipp und klar gesagt, die Leviten im Alten Bund sollen das Volk lehren, was gut und böse ist. Und das ist auch der Auftrag der Gemeinde Jesu, das Zeugnis aufrechtzuerhalten. Ein dreimal heiliger Gott straft die Sünde. Wenn man sich nicht bei seinem Sohn Jesus Christus birgt, dann kommt das Gericht Gottes über einen. Wenn das nicht aufhört vor meinem Tod, dann gehe ich in die Hölle. Das ist eindeutig von der Bibel her. Aber jetzt kommt das Problem. Im Zug dieser Gesetzlosigkeit ist eigentlich etwas passiert und man überliest es so gern, weil man ja nur die Gesetzlosigkeit darstellen möchte. Aber in Matthäus 24, Vers 12 heißt es, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wisst ihr, ihr dürft es nicht unterschätzen. Diese Gesetzlosigkeit und dieses antichristliche Wirken hat eine Parallelentwicklung für die Gemeinde Jesu und die zerstört bei den Gläubigen die Liebe zum Jesus. Die zerstört letztendlich die biblische Struktur und führt zum Abfall der Christenheit. Und zwar, jetzt meine ich mit Christenheit, denen, die bekehrt sind. Wisst ihr, wenn ich sehe, was gläubige Kreise heute tun, habe ich einen Schock. Man will sein wie diese Welt. Man will sich einfach anpassen. Also ich bin zum Glück unwissend. Ich weiß nichts, was irgendjemand in unserer Mitte tut. Darum kann ich vollkommen harmlos sagen, was ich denke. Ja, hat einen Vorteil. Wisst ihr, wer die Hauptversammlung in der Zeitung bringt? Der Hasenverein und der Fußballverein, aber nicht die Gemeinde Jesu. Die Welt geht es ein, also wirklich geht es weniger wie gar nichts an, was die Gemeinde tut. Wir sind abgesondert. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir haben der Welt bloß eine Botschaft zu bringen. Jesus Christus und nicht, was wir tun. Es geht die alle nichts an. Wisst ihr, und jetzt fängt die Welt an, in der Zeitung sich darzustellen. Die fromme Welt stellt sich dar, genauso parallel wie die Welt. Dass die Welt das macht, ist logisch. Aber die fromme Welt macht dasselbe. Stellt sich dar, nimmt Gelder vom Staat. Entschuldigung. Man kann natürlich immer theoretisch sagen, ja, das ist die Welt, das sind alle unter der Fuchtel des Teufels und wir sind die Kinder Gottes, wir gehören zum anderen Reich. Warum nimmst du dann vom Reich des Teufels Geld? Entschuldigung, das ist doch eine andere Quelle. Warum soll ich von denen Geld nehmen? Wisst ihr, ich habe Philosophie. Ob die sich bewährt, ich bin jetzt erst 64, die muss ich noch bewähren, bis ich ins Grab gehe. Aber bis jetzt hat sie sich bewährt. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er. Versteht ihr? Das ist die Botschaft vom Geld in der Gemeinde Jesu. Wenn Gott eine Botschaft, die Botschaft Gottes lautet, wenn er etwas gibt, dann gibt er aus Geld. Er gibt einen Auftrag und gibt Geld dazu. Und ich brauche nicht zum Staat gehen. Ich brauche keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, versteht ihr? Wenn ich das natürlich alles tue, dann muss ich Angst haben. Dann wird die teuflische Ruhelosigkeit und das Anpeitschen des Völkermeeres auch mich schrecken. Wenn ich aber vor dem frei bin und sage, macht was ihr wollt. Dressiert mich nicht, bin ein Gotteskind, gehört zum anderen Reich. Mein Herr und König ist ein anderer, wie der gewählt wird. Wobei ja, hoffe ich, dass niemand so naiv ist und unserer Mitte, dass er glaubt, dass man die Leute wählt, die vorne dran stehen. Also ich glaube, so hell sind wir doch, oder? Mackeridge, großer englischer Autor, der gläubig war, hat ein Buch geschrieben. Da schreibt er, die Politik ist ein Marionettentheater des Teufels, wer hat recht. Steht hier. Man streitet ja in Deutschland, ob 0,1% bekehrt sind oder 0,5%. Wir sind Heideland, wir spielen gar keine Rolle. Jetzt kommt halt das Problem, sobald ich sein will wie diese Welt, ergreift mich diese teuflische Ruhelosigkeit. Die ist ja für einen Nicht-Bekehrten ist die ja reell. Wisst ihr, ich sage den Leuten, ja, natürlich müsst ihr Angst haben. Das ist ja völlig richtig. Wisst ihr, wenn der Amerikaner der Russe reizt und es gibt einen Krieg in der Ukraine, was denkt ihr, wo der ausgeführt wird? Dann siehst du von uns Europa nicht mehr viel. Wisst ihr, und der nächste Krieg geht nicht, dass man Truppen aufmarschieren lässt. Da drückt man aufs Knöpflein. Das muss uns klar sein, die Leute haben zu Recht Angst. Die haben auch, müssen auch Angst haben, dass Geld kaputt geht. Wisst ihr, ich bin Banker. Ich verstehe von zwei Dingen, außer vom Geistlichen, verstehe ich von zwei Dingen etwas. Vom Geld und vom Mensch, von den zwei. Das lernst du von der Bank. Du lernst, was ein Mensch ist und du lernst, was Geld ist. Die zwei lernst du kennen, aber bis zum Exzess. Ich möchte gar keine Beispiele erzählen. Das Geld, das wir haben, gibt es nicht. Das Geld ist ein Bluff. Bis 1900, ich denke, es war 13, schon vor dem Ersten Weltkrieg, war jede Reichsmark mit Gold gedeckt. Da haben wir die Golddeckung aufgegeben, hat ein fiktives System gemacht. Und das, was heute hier rumschwirrt, Geld, das gibt es nicht. Muss uns klar sein. Wisst ihr, warum kommt das so? Das ist ganz einfach. Das Geldwesen, und das ist wieder das, was diese teuflische Ruhelosigkeit bei den Menschen bewirkt, das Geldwesen muss zerstört werden. Es muss zerstört werden. Es muss ein fiktives Buchgeld entstehen, wo es keine Scheine mehr gibt, keine Münze, wo das Geld nur noch virtuell, das heißt über bestimmte Medien hin und her geschoben wird. Und wir haben ja die Grundlage. Ich habe das 1982, als ich habe damals nebenberufliche Ausbildung bankmäßig gemacht, habe ich einen Dozenten gefragt. Er sagte damals, ich habe ihm Offenbarung 13 beschrieben mit Dankworten. Hat er gesagt, wäre heute schon möglich. Wisst ihr, ihr müsst mal sehen, wir haben doch Karte. Du musst schon den Personalausweis, die Krankenkarte, wir haben Kompetenzkarte im Geschäft, wir haben Karte für die Krankenkasse. Alle diese Karte haben Magnetstreifen. Es ist eine Kleinigkeit, die zusammenzufassen auf ihrer Karte. Was wird passieren? Man wird sie stehlen. Versteht ihr? Die klaut man einfach. Dann kommt der antichristliche Machthaber, ob der schon da ist oder schon in der Vorstufe, weiß ich nicht. Wird sagen, ja, wenn man die steht, dann machen wir es einfach per Laser auf deine Hand und auf deine Stirn. Sieht man ja nicht, hast du kein Problem mehr. Dann wird es heißen, damit ist das Verbrechen ausgerottet. Versteht ihr? So muss man sich das vorstellen. Das heißt, wer seine Hoffnung auf das Geld setzt, ist verkauft. Der hat keine Chance, der geht unter. Und genauso, wer seine Hoffnung auf diese Menschen setzt, wird sowieso nie die Hoffnung auf einen Menschen setzen. Ich habe die Biografie von Watchmen nie gelesen. Empfehle die jedem. Das ist kein erbauliches Buch. Das ist ein Buch des Schreckens. Watchmen war ein hochkarätiger, von Gott begabter Gläubiger, der viel Säge erzeugt hat. Aber er hat alle Fehler gemacht, die ich kenne. Also ich kenne kaum einen Fehler, den er nicht begangen hat. Wisst ihr, und da war unter anderem war der Fehler, und das ist eine ganz zentrale Sache auch für die Endzeit, sie haben ihre Dinge innerhalb der Gemeinde nicht so geregelt, dass die Welt keine Rolle mehr gespielt hat. Er hat zum Beispiel, dass das plastisch wird. Er hat aus lauter Langeweile, weil er nicht ausgelastet war, als Leiter dieser kleinen Herde, dieser Bewegung, ist er hingegangen und hat bei seinem Bruder, der eine pharmazeutische Fabrik hatte, hat er als Geschäftsführer gearbeitet. Und das, nachdem die kommunistische Truppe, und er hat die Ideologie der Kommunisten gekannt, schon alles umzingelt hatten. Die haben schon langsam die Zange zugemacht. Dann hat er seine Prediger, weil die kein Geld mehr hatten, weil ja da war auch schlechte wirtschaftliche Lage, hat er seine Prediger ausgesandt als Vertreter der Pharmaindustrie und gleichzeitig hat er mit denen ihre Gehälter finanziert. Und genau an denen Punkte haben sie die Kommunisten gepackt. Haben gesagt, du bist ein Kapitalist und deine Leute. Und so sind sie alle ins Gefängnis gewandert. Wisst ihr, wir müssen so leben, dass der Staat mit uns nichts zu tun hat. Gemeinde Jesu haben mit dem Staat nichts zu tun. Wir haben in meinem Staat zum Beispiel kein EV. Körperschaft des öffentlichen Rechts gleich gar nicht. Natürlich ist das gleiche wie in Russland die unregistrierte Gemeinde. Wenn es mal hart auf hart geht, ist mir schon klar, wo man zuerst hingeht. An die unregistrierte. Aber das ist egal. Wisst ihr, wir müssen so sein vor Gott, dass diese teuflische Ruhelosigkeit für uns keine Rolle spielt. Zwei Beispiele. McIntosh, großer Auslegung der Brüdergemeinde, sogar der Plymouth Brethren, der Exklusiven. Zu seiner Zeit kam die gottlose Archäologie auf. Und haben auch gesagt, ja Jericho, das kann das gar nicht sein, das wurde ausgegraben. Und hat er in der Auslegung seiner 5 Bücher Mose, hat er vorne einen wunderbaren Vers drin. Und da sagt er letztendlich, wie liest ein Gläubiger die Bibel angesichts dieser wissenschaftlichen Tatsache. Er sagt, er liest, glaubt und betet an. Wir müssen so leben, dass die Welt für uns keine Rolle spielt. Egal, was die sagen. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das ist der zweite Punkt. Das Sprichwort sagt, der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Ich war mal krank. Namhafter Bruder, könnte den Namen sagen. Viele würden ihn kennen. Meine Frau geht hin, sagt einen Gruß von mir, er ist krank. Dann hat er mir eine Botschaft ausgerichtet, die habe ich nie mehr vergessen. Er sagt zu meiner Frau, sag ihm, stur in der Spur. Das war seine Botschaft. Habe ich gesagt, wisst ihr, keine salbungsvolle, fromme Worte. Er hat nur gesagt, stur in der Spur. Der hat recht. Wisst ihr, die Karawane der Gemeinde zieht weiter. Egal, was die Welt tut, egal, was Störfeuer vom Teufel kommt, egal, wie das Völkermeer rast, was hat das mit mir zu tun? Glaube ich jetzt wirklich, dass ich nicht zu dieser Welt gehöre, dass ich ein Fremdling bin, dass ich mit Christus in die himmlischen Orte versetzt bin? Wie Epheser und Kolosserbriefe sagt, glaube ich das von ganzem Herzen? Lebe ich so als Gläubiger, als Gemeinde und erwarte alles von ihm, nicht von den Menschen? Das ist die Frage. Wieso? Theoretisch ist das einfach. Aber praktisch ist es ganz schön schwierig. Und wisst ihr, warum wir so viel Schwierigkeiten zurzeit haben? Die Gemeinde, ist mir vollkommen klar. Die Gemeinde Jesu bekommt jetzt etwas ab von diesem Druck, und zwar aus folgendem Grund. Der Herr muss uns neu lernen, dass wir uns nur auf ihn verlassen und nicht mehr auf diese Welt. Wer garantiert uns, dass wir uns noch von der Krankenversicherung, von allem her, wenn das Antichristliche stärker wird, versorgt? Weiß niemand. Es kann sein, es geht alles gut, kann auch sein, nicht. Wir müssen lernen, wieder den Arm des Herrn durch Gebet zu bewegen. Wir müssen lernen, aber auch was Zweites. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der eine Rolle spielt. Weil ihr müsst euch natürlich etwas bewusst sein. Wir haben jetzt demnächst 50 Jahre Staatsgründung Israel. Gell? Und 70 Jahre Staatsgründung Israels und 50 Jahre haben wir die Rückeroberung Jerusalems 2017. Wisst ihr, das heißt, es sind so massive Zeiten und Endzeitzeichen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass zwischen 66, 67 und 68 alles explodiert ist. Das ist übrigens auch der erste Satellit hochgeschossen worden, warum wir heute diskutieren müssen über Kontrolle, über Handys, über Smartphones, über Satelliten, Fernseher und solches Zeugs. Wir müssen über das nur diskutieren, weil das dort geschah. Und dort ist die Satanskirche gegründet worden. Dort kam die Rockmusik, dort kam die Teufelsanbetung, dort kam die Unmoral, Mary Quant mit dem Minirock, da kam das alles, kam die charismatische Bewegung, kam alles über die westliche Welt, wie ein Lauffeuer. Und das, was wir heute haben, ist nur noch ein Ausreifen. Und dass die Bibel sagt, die Völker raset vor Angst. Zu Recht. Und der Teufel schürt hier als der Träuber alles, weil er nicht will, dass letztendlich ein Mensch zur Ruhe kommt. Und die Bibel sagt vom Sündenfall her in Hiob 14, der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit, ist voll Unruhe, wie eine Blume sprießt er auf, verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Die Bibel sagt klipp und klar, es liegt von der Sündenatur her in uns drin, diese Unruhe. Und jetzt hast du eine Völkerwelt, die rast, die Unruhe projiziert, und du hast den Teufel, der beide schürt. Und dann wunderst du dich, dass die Menschheit außer Rand und Band ist. Wisst ihr, früher haben wir auch geschafft. Wisst ihr, was das mit, du kannst hingehen, wo du willst. Hörst immer das Gleiche, Burnout, 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 Burnout. Das ist der Treiber. Das ist Endzeit, das ist der Treiber. Wisst ihr, und jetzt kommt das Problem. Man wagt es ja kaum zu sagen. Die Bibel lehrt als Apostellehre in 1. Timotheus 6, Vers, ich glaube, ab 7 folgende: Wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann lass dir genügen. Wisst ihr, wir haben uns häuslich eingerichtet in dieser Welt. Wenn du von Gott her nur die Verheißung erwartest und mit dem zufrieden bist, wo ist ein Problem, wenn es drumherum wild wird? Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wo ist das Problem? Ich muss nur auf der Spur des Herrn sein. Es sei eine Nachfolge. Dann spielt es auch keine Rolle, ob ich sterbe. Wieso? Wenn es ums Sterben geht, dann siehst du, ob jemand echt ist. Dann siehst du es. Da hört der Spaß dann auf. Ich habe alte Männer gesehen in Albstadt. Wir haben den besucht, kurz vor seinem Tod. Einer der frömmsten Männer, das gab. Der ist nur noch zitternd umhergelaufen vor uns, hat immer geschrien, meine Sünden, meine Sünden, meine Sünden. Wisst ihr, dann kommt raus, was echt war. Bei uns hat sich ein 92-jähriger Mann bekehrt. War der frömmste Mann von Albstadt. Ich habe schon öfters erzählt. Mit 87, und ich bin zu ihm in die Kinderkirche. Mein Schwiegervater, der jetzt schon beim Herrn ist mit in die Kinderkirche. Dieser Mann hat gesagt, seit 87 Jahren suche ich den Herrn. Wir haben das nicht geglaubt. Dann haben wir gesagt, du hast ihn doch gefunden. Nein. 87 Jahre in der frommen Welt, seit er 5 Jahre alt war. Kam nicht zur Wiedergeburt. Was für ein Drama. Aber Gott hat ihm Gnade gegeben, er durfte sich bekehren. Und mit 92 hat er 2 Jahre gelebt. War übrigens der eifrigste Gläubige unserer Gemeinde. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe mal lieber den Himmel gepredigt, dann saß er in der ersten Reihe, der hat geweint wie ein kleines Kind. Wisst ihr, und es geht so schnell vorbei. Ich bin ganz ehrlich, ich komme mir nicht vor wie 64, ich komme mir vielleicht vor wie 14 oder 24, vom Gefühl her, jetzt gefühlt. Nee, ist kein Spaß, ich meine das ernst. Wisst ihr, aber das spielt ja keine Rolle, wie du dich fühlst, sondern die Frage ist, wie alt du bist. Wenn du ein bestimmtes Alter hast, und da hatte ich einen Kunde, das war ein Schlitzohr. Es war ein ganz, ganz ein Spottvogel. Und der stand gekommen, hat zu mir gesagt: Kaufmann, wie alt bist du? Da war ich, glaube ich, 40. Am Bankschalter zieht er den Meterstab raus, klappt auf, sagt: durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 70, so war das zu der Zeit, sagt: Du bist 40, du hast die Hälfte schon weg. War eine hervorragende Botschaft. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wir tun hier, wie wenn wir dauernd leben würden. Wir haben gesehen, seit des Mitte der 60er Jahre die Explosion des Antichristlichen. Wir haben gesehen, die Abfall der Gemeinde Jesu. Wir haben gesehen, wie die Medien zum wirklich teuflisch-dämonischen Topf werden, wo die Menschheit programmiert wird. Das haben wir alles gesehen. Aber Entschuldigung, ich muss mehr Angst vor dem haben, wenn ich zu meiner Frau es Ohr sage: Hat der Bruder, das ist auch ein Dackel. So sagt man im Schwäbischen. Kennt ihr das? Wisst ihr? Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ein Gläubiger das nicht sagt, wenn wir so ganz unter uns sind. Wenn ich hier keine Buße drüber tue und der Herr mich nicht reinigt vor seinem Blut, dann wird das einst im Preisgericht auf den Dächern verkündigt. Ist euch das klar? Vor dem, sagt die Bibel, musst du Angst haben. Aber doch nicht vom Antichristlichen. Versteht ihr? Man hat uns eine Angst eingeimpft, aber Angst hat vor allem. Nur nicht vom dreimal heiligen Gott. Ja, wen haben wir denn zu fürchten? Der Jesus wird den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes töten. Er wird den Teufel und der falsche Prophet und der Antichristen in die Hölle werfen. Er ist der Herr und der Könige. Ihm diene ich, er ist mein Herr. Ich brauche doch keine Angst haben vor diesen Mächten, die hier sind. Ich muss nur Angst haben, wenn ich nicht sauber bin. Versteht ihr? Wenn ich nicht sauber bin, dann muss ich Angst haben. Aber sobald ich in Ordnung bin, wo ist das Problem? Natürlich kann man jetzt sagen: Ja, Karl Herrmann, das ist schlecht gesagt, wenn du meinen Job hättest. Ja. Ich erzähle euch lieber nichts von meinem Job, was ich für einen Job hatte. Aber wir müssen natürlich etwas sehen. Die Bibel sagt in Lukas 17, Abvers 21, Endzeit-Szenarien. Und da ist eine Szene drin, die hat mich erschüttert. Da sagt er: Gedenke an Lots Frau. Lots Frau ist genauso wie Lot und seine zwei Töchter ausgegangen aus Sodom und Gomorra. Aber wisst ihr, was nicht ausgegangen ist? Und viele Gläubige gehen formell aus Sodom und Gomorra. Sie trennen sich, sie bekehren sich, sie gehen weg. Aber was nie ausgegangen ist, war ihr Herz. Und darum ist sie zur Salzsäule erstarrt. Und der Herr Jesus selber warnt uns und sagt: Pass auf, dass dir es nicht geht wie Lots Frau. Wisst ihr, der entscheidende Kampf ist hier, in meinem Herzen. Bin ich gelöst von dieser Welt oder nicht? Das sieht man relativ schnell. Die alten Brüder haben uns gesagt: Passt auf, ihr jungen Brüder. Der Gläubige fällt am anderen Geschlecht, am Geld und an der eigenen Ehre. Wisst ihr, die drei Dinge müssen wir im Reich Gottes meiden wie die Pest. Hier muss man Buße tun. Hier muss man sich absondern. Hier muss man besonders radikal vorgehen. Und in der Spur Jesu bleiben, ihm folge dem Lamme. Nichts erwarte von mir. Wisst ihr, ich hab, wo ich krank war, ich lag da 9 Monate wie ein Brett. Ich bin ein Bauchschläfer gewesen. Jemand, der nur auf dem Bauch geschlafen hat, legt den einmal 9 Monate nur auf den Rücken. Das war nicht ohne. Aber dann hat der Herr angefangen, zu meinem Herzen zu reden. Und dann habe ich begriffen, was Gott will. Er hat zu mir gesagt, das hat mich erschüttert: Du hast mich bestohlen. Ich liege hier und denke, ich bin der Frömmste, der Fromme. Und dann sagt Gott zu mir: Du hast mich bestohlen. Und dann hat er zu meinem Herzen geredet. Und dann ist mir etwas klar geworden. Ich habe das Reich Gottes, mein Götze war das Reich Gottes und nicht die Welt. Es war das Reich Gottes. Ich habe das Reich Gottes über der Herr gestellt. Da war es mir klar: Er bestimmt, was ich tue. Wenn er sagt, du legst dich hin, da hat mir ein Bruder Hilfeleistung gegeben, er kam zu mir und sagte: Der Meister nimmt die Geige, nehmen wir einen Paganini, er nimmt die Geige und spielt, aber er entscheidet, wann er spielt. Das spielt gar keine Rolle, ob die Geige ein gutes Instrument ist, sondern er entscheidet, wann er spielt. Und so entscheidet der Herr, was er mit mir und dir macht. Egal wie entschieden du bist, er ist der Herr. Wisst ihr, wenn wir beginnen, uns wieder ihm so auf den Altar zu legen, dass er entscheidet in unserem Leben, nicht wir. Wisst ihr, bei mir waren es die frommen Dinge. Mir hat jemand gefragt: Kannst du die Konferenz halten? Ha, ja. Ich bin zurzeit dabei, mir das abzugewöhnen, und zwar vollständig. Ich muss sagen: Ich gebe dir dann Bescheid. Ich muss das vor Gott bewegen. Er ist mein Auftraggeber, nicht ich. Darum können mich auch Menschen nicht absetzen, ihr versteht. Wenn er mein Auftraggeber ist, dann kann bloß einer mich absitzen. Er. Wenn er sagt vorbei, dann ist vorbei. Und da können mich 1000 Leute überreden, dann werde ich nicht einmal mehr einmal den Mund aufmachen und was sagen im Reich Gottes. Wenn er aber sagt, rede, dann können alle Schreier, wir wollen das nicht mehr hören, dann werde ich es predigen. Fertig. Wisst ihr, er ist doch mein Herr, nicht ich. Wer bin ich? Der Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, alles, wirklich alles, und das haben wir ja nicht getan, oder haben wir alles getan? Er sagt, wenn ihr alles getan habt, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Wenn man so vorgeht, nichts mehr von sich selber erwartet. Und jetzt kommt das nächste, Angst. Und in der Bibelstelle mit der Ruhe in Christus sagt die Bibel, er ruhte von seinen Werken, nämlich Gott. Eine Quelle der Unruhe ist beim Gläubigen auch jetzt nicht die Welt, oft auch nicht die falsche Herzensstellung, sondern falsche Erkenntnis. Indem er dauernd, und das sind vor allem die perfektionistischen Leute, die es gut meinen, die haben ja in der Regel alle mit der Heilsgewissheit Schwierigkeiten. Gell? Brauchen mir nichts erzählen, ich kenne die Seelsorger bis zum Geld nicht mehr, aus der eigenen Erfahrung. Die haben mit der Heilsgewissheit Schwierigkeiten, haben dauernd ein Gefühl des zu kurz kommen. Sie sind dauernd im Zustand, wo sie glauben, dass sie das nicht bringen, was sie bringen sollten. Das ist gut so, wisst ihr warum? Wir können nichts bringen. Wir reagieren nur auf das vollkommene Opfer Jesu. Ich lese uns die Bibelstelle. Hebräer 10, 10 und 14. Natürlich hat das Konsequenzen im Verhalten, aber zuerst schon mal ist das Fakt. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ich habe ein vollkommenes Opfer. Jetzt muss ich nur reagieren. Wenn ich im Glauben richtig reagiere, das steht im Epheser 1, Vers 17 bis 19, dann wird das Opfer wirksam und löst die ganze Kraftwirkung aus. Aber ich tue nichts. Ich reagiere nur. Ich habe nur einen einzigen Auftrag von Gott, zu glauben, im Glauben zu handeln. Und dann löst er es aus. Wenn er dich jetzt, der Herr sagt, geh dorthin, dann muss ich im Glauben dorthin gehen. Wenn der Herr sagt, trenne dich von dem, dann muss ich mich von dem trennen, im Glauben. Aber ich habe den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13, ich habe die Kraft, ich kann es. Und Gott zeigt dann, wie das wirkt, wenn ich im Glauben gehorsam bin. Das ist das Einzige, was ich tun muss. Und dann gibt es auch kein zu kurz kommen. Epheser 2, Vers 10 sagt, dass die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt sind. Ich habe bei der Wiedergeburt ein Paket bekommen, wo die Werke drin sind. Da gehört meine Berufung dazu und ähnliches, aber da gehört auch dazu meine Werke. Wenn ich jetzt gehorsam bin, im Glaubensgehorsam und dem Lamme folge, wohin es geht, einfach wie ein kleines Kind, dem Herr Jesus hinterhergehe und gehorsam bin, wenn der Heilige Geist beim Bibellesen mein Herz durchbohrt mit etwas und ich erkenne das, wenn ich dann sofort gehorsam bin, Buße tue oder wirklich vorwärts gehe, dann wird auch die Angst vor der Zukunft, die Angst zu sterben, die Angst zu kurz zu kommen, wird weggehen. Dann werde ich Ruhe in dem vollkommenen Opfer Jesu Christi. Wisst ihr, im Endeffekt, wenn man es so nimmt, ist es relativ einfach. Aber Daniel 7, 25 sagt, der Antichrist wird die Heiligen des Höchsten zermürben. Wisst ihr, wenn wir geistlich nicht klar stehen vor Gott in der richtigen Herzenshaltung, wenn wir nicht die Regeln Gottes einhalten, nicht gesetzmosaisch, für das sind wir tot, sondern wenn wir die Regeln nicht einhalten, dann wird dieser Treiber, dann wird der Teufel durch diese teuflische Ruhelosigkeit, das um uns rum ist, von der Welt, vom Völkermeer, wird er uns anstecken. Und dann wird etwas passieren, dann werden wir hier mitgerissen. Dann hast du Gläubige, die wiedergeboren sind, die gläubig sind, die alle, da wo alles da ist, und sie haben keine Ruhe, sie haben kein Zeugnis nach Hause. Die Welt sagt nicht, das, was du hast, will ich auch haben. Sondern dann siehst du, und dann irgendwann kommen dann die Leute und sagen, wenn ich die Fromme sehe, will ich nicht mehr, hat mir mal eine Kollegin gesagt. Das war der frömmste Mann von Albstadt, sagt, er kommt immer zu meiner Mutter, wenn ich die sehe, will ich es nicht mehr. Wisst ihr, das ist ein Drama. In dem Moment, wenn wir diesen Weg Jesu Christi gehen, das ist das Hebräer 4. Lothar hat uns das freundlicherweise schon teilweise gelesen. Und da sagt die Bibel ganz einfach, so lasst uns nun mit Furcht. Das ist keine Kleinigkeit, das ist kein Spaß, die Ruhe in Christo. Das ist auch keine Stilfrage, das ist auch keine Erkenntnisfrage. Sondern er sagt, lasst uns mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, das sind Gläubige, er schreibt es im Kapitel 3, ihr heiligen Brüdern, Mitgenossen der himmlischen Berufung, es waren eindeutig Gläubige, dass sich von jemand herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und dann sagt er in Vers 2 ganz klar, es kommt, weil letztendlich auch die Verkündigung nicht mit dem Glauben verbunden wird. Das heißt, ich handle nicht im Glauben. Wisst ihr, das ist, ich sage es einmal so, das ist eine Form von Gnosis. Die Gnosis hatte in der Kirchengeschichte eine Komponente. Sie hat gesagt, alle Materie, alles ist schlecht, nur der Geist ist gut. Und die haben gesagt, darum ist völlig egal, was ich tue. Die eine war dann extreme Asketen und die andere haben im größten Luderleben gelebt. Und das ist dann eine neuzeitliche Form von Gnosis. Wir stimmen im Kopf mit allem zu, aber wir tun es nicht. Und zwar der Glaube, wo wir zustimmen müssten, dass es ausgelöst wird, der ist nicht da. Jakobus 1,5, Zweifel. Sobald der geringste Zweifel ist, ich muss praktisch vorgehen, ohne jeden Zweifel. Das heißt, ich muss handeln. Ich habe besser mal erzählt, live, das Leben. Ich wollte mir etwas kaufen, wo ich mit meiner Frau als Ausgleich freizeitmäßig etwas halbsportliche Betätigung mache. Meine Frau hat eine ziemlich schwere Untersuchung gehabt, oder eine schwere Untersuchung gehabt, wo es kritisch war wegen der Lunge. Und ich habe gebetet, Herr Jesus, mach, dass das bei ihr nichts ist, dass es gesund ist, dass es gut ist. Obwohl es ganz übel ausgesehen hat, so menschlich. Und dann hatte ich hier die Bestellung. Und da war mir plötzlich klar, wenn du wirklich glaubst, dass Gott dein Gebet erhört, wenn du innerlich sicher bist, dann bestellst du. Ich habe bestellt. Ihr versteht? Du musst handeln. Im Urlaub ist mir auch mal so was passiert. Ich habe einen Kratzer in ein Mietauto reingemacht. Dann habe ich gebetet, Herr, dass das nichts sein soll, dass der das akzeptiert. Und dann kam das Problem. Ich habe den Geldbeutel genommen und reinguckt. Und da war, glaube ich, nur 5 Euro drin. Das hat ja nicht gereicht für das. Und dann bin ich zu meinem Pastor, habe ich das Geld drin gesteckt gehabt. Dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt den Geldschein rausnehme und den Geldbeutel reintue, dann ist das blanker Unglaube. Du hast gerade gebetet, dass nichts tut. Wenn du es wirklich glaubst, dann tust du den Schein wieder raus. Das kannst du natürlich nur tun, wenn du innerliche Gewissheit hast, sonst nicht. Habe ich den Geldschein wieder rausgetan. Er wollte nichts. Versteht ihr? Das sind jetzt zwei läppische Beispiele, aber ich möchte nur etwas betonen. Wir sind Theoretiker geworden, auch bezüglich der Ruhe in Christus. Wir sagen, jawohl, wir sind mit Christus gekreuzigt. Ja, warum wirkt denn die Sünde bei dir? Verstehst du? Warum wirkt sie dann? Die darf dann nicht wirken. Sondern in dem Moment, wie du im Glauben annimmst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, musst du jede Lust, die sich bei dir aufbäumt, niederschlagen können. Die Bibel sagt klipp und klar, haltet euch der vierte. Herr Jesus gibt keine Befehle, die wir nicht halten können. Wir haben den Geist des Glaubens. Wisst ihr, und jetzt kommt das Problem. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles Theorie ist. Wir singen Lieder, wunderbare, wir lesen die Bibeltexte, erfreut uns an dem, aber wir tun es nicht. Wisst ihr, und da kommt es her, dass diese teuflische Unruhe der Endzeit uns ergreift. Wären wir wirklich so im Glauben, dass wir sagen, wir sind Bürger eines anderen Reiches. So wie Ter Stegen sagt man ja nach, dass er mal geritten ist, dann ist ein Räuber gekommen mit der Pistole, ist auf ihn zugestürmt, hat die Pistole auf ihn gerichtet, hat gesagt, in des Teufels Namen halt. Ter Stegen hat sein Pferd die Zügel gelassen, ist einfach weiter geritten, hat sich umgedreht und gesagt, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen, ist weitergeritten. Er hätte ihn auch erschießen können. Es wäre egal gewesen, weil er ist wirklich ein Kind des anderen Reiches gewesen. Aber das Grundproblem ist, dass wir nicht mehr so handeln. Wisst ihr, warum wir nicht mehr so handeln? A, weil es uns zu gut geht und B, weil die Gesetzlosigkeit diese erste Liebe zum Jesus zerstört. Darf ich es mal ungeschützt sagen, wir brauchen es doch gar nicht mehr, oder? Wir haben es doch gar nicht mehr nötig. Wir können doch alles regeln, es läuft doch alles, geht doch alles glatt. Manchmal müssen wir auf die Knie sinken und Gott danke, wie es einen Herzen Täler gemacht hat, für die Prüfungen, dir und schickt, dass wir gewürdigt werden, unseren Glauben vor Gott zu bewähren. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der sagt hier klipp und klar, es muss mit dem Glauben verbunden sein. Die Werke sind seit Grundlegung der Welt vollendet. Und er sagt, wir werden so ruhen, wie Gott vor seinen Werken ruht, wir werden völlig ruhig sein. Ich wage es kaum zu sagen, was das heißt. Wisst ihr, was es bedeutet? A, ist der Druck weg, persönlich durch Jesu Blut. Wenn ich wirklich glaube, dass das Blut mich reinmacht von aller Sünde, dann kann ich doch in der nächsten Minute sterben, oder? Dann brauche ich doch keine Angst haben, was passiert, wenn ich rübergehe, oder? Wenn ich die Transzendenz verlasse, wenn ich das Tor passiere, was kann mir passieren? Wenn das Blut Jesu mich reinmacht von jeder Sünde, was ist ein Problem? Das einzige Problem des Menschen ist die Sünde. Wenn ich wirklich glaube, dass Blut Jesu mich vollständig reinmacht, wo ist ein Problem? Aber wir leben immer so, als wäre das nur Theorie. Und hier kommen wir dann zum Punkt, wie soll ich es nennen? Es ist an und für sich ein heiliger Fatalismus, darf ich es mal so sagen. Ich habe jetzt geistlich ungeheure Kämpfe gehabt, aber gemeindlich, das war nicht schön. Und ich bin ein Typ, ich mache was richtig oder gar nicht. Ich mache es schnell, richtig und sofort und dann aber mit allen Konsequenzen, das ist mein Charakter. Plötzlich habe ich gesehen, dass ich manche Dinge nicht mehr machen kann. Dass ich Gegenfeuer kriege, dass ich Probleme kriege. Und jetzt wäre der Karl Hermann in seiner alten Form aufgelaufen und hätte es geregelt, so wie man sowas regelt. Plötzlich hat der Herr eingegriffen, durch den Heiligen Geist. Hat mich gestoppt und hat mir etwas beigebracht. Und das hat mit dieser Ruhe in Christus zu tun. Plötzlich hat er mir klar gemacht, so wie Paulus sagt, vor Gott in Christus. Du stehst vor Gott in Christus, du stehst vor mir. Es spielt nur eine Rolle, dass du mit mir in Ordnung bist. Du musst jetzt so handeln, aber in all diesen Dingen, dass du dich nirgends versündigst, dass du in Ordnung bist. Und wenn dann das alles kaputt geht, dann ist es nicht mehr dein Problem. Soll ich es ganz ehrlich sagen? So eine Haltung hat mich teilweise mehr Kraft gekostet, wie gegen die Sünde anzukämpfen. Wirklich zu sagen, also gut Herr, ich wehre mich nicht. Ich manipuliere nicht, ich schlage nicht, ich tue gar nichts. Ich bin vollkommen, ich bin wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ich will nur mit dir in Ordnung sein. Ich sage die Wahrheit, ich sage, wie ich alles sehe. Ich stehe dorthin, wo ich hinstehen muss. Ich sondere mich ab, wo ich mich absondern muss. Das alles tue ich im Gehorsam. Aber wenn etwas schiefläuft aus dieser Haltung, es darf nichts geben, was mich aus der Haltung rauswirft, dass ich nicht die nächste Minute später das Abendmahl nehmen könnte. Als das geschah, kam eine, ich kann es nur so beschreiben, übernatürliche Ruhe über mich. Und ich habe dann die Kraft gehabt, das alles im Herr auszuliefern. Und dann kannst du wirklich beten, dein Wille geschehe. Dann ist es keine Theorie, dann ist es Praxis. Es gibt das Schattenbild, das ist eins vom Schönsten, was es überhaupt gibt in der Heiligen Schrift, das Buch Esther. Und beim Buch Esther, da zeigt die Kapitel 1, Vers 4, und das ist der Herr Jesus, der hier schattenbildlich dargestellt wird, da wird der König beschrieben. Es heißt, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage lang zur Schau stellte. Die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Für uns elende Menschen in Papier und Druckerschwärze geschrieben. Gibt es was Größeres? Haben wir. Jetzt erklärt er, das sind Bilder des Leibes Christi. Drum steht auch hier elfenbeinene Säulen. Das sind Bilder auf dem Leib Christi. Ich möchte es nicht ausführen, aber das sind interessante Dinge. Zum Beispiel steht in Vers 6, goldene und silberne Ruhelager. In der Prophetie und in der Schattenbildlichkeit der Schrift ist Gold immer das Wesen Gottes. Darum war die Stiftshütte alle aus Gold. Silber ist in der Regel, Psalm 12, die silberne Posaune, die Botschaft, das Wort Gottes. Darum waren auch die Füße teilweise an der Stiftshütte von Silber. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel, durch Das Wesen Gottes, durch das, dass du ein Gotteskind bist und durchs Wort Gottes, stellt Gott dir Ruhelager zur Verfügung. Das heißt, Gott gibt dir geistlich die Möglichkeit, im Glauben zu ruhen, dass es dich nicht aufregt, wenn du die Zeitung aufschlägst. Dass du keine Angst hast, wenn hier jetzt heißt, jetzt beginnt ein Krieg. Dass du keine Angst hast, wenn eine Verfolgung beginnt. Dass du keine Angst hast, wenn dein Wohlstand zusammenbricht. Dass es für dich keine Rolle spielt. 1. Mose 49, das ist einer der Stämme Israels. Und von dem wird etwas gesagt, es hat mich immer tief erschüttert. Vers 14, Issachar. Issachar ist ein knochiger Esel. Ihr wisst, was ein Esel ist. 2. Mose 13, 13. Das einzige Tier, das stellvertretend durch ein Lamm erlöst wurde. Wenn zu mir jemand sagt, du bist ein Esel, falle ich ihm in den Hals. Ich sage, etwas Schöneres kannst du mir überhaupt nicht sagen. Damit sagst du mir, du bist erlöst durch das Lammes Blut. Und darum nimmt die Bibel das Bild des Esels. Darum ist der Herr Jesus auf den Esel eingeritten. Versteht ihr? Darum haben die Leute ihre Kleider auf der Esel geworfen, auf stellvertretende Opfer. Und dann hat sich der Herr Jesus draufgesetzt. Das perfekte Bild der Wiedergeburt. Und jetzt sagt er hier, er ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein frohnpflichtiger Knecht. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass jeder von uns ein Issachar ist. Dass das stellvertretende Opfer, das vergossene Blut ihn so zur Ruhe bringt, dass er sich zwischen die Hürde legt, die Ruhe in Christus annimmt, sich nicht mehr aufregt und bereit ist, ein frontpflichtiger Knecht zu werden, seine Schultern nimmt und beginnt zu tragen. Das wäre das Herrlichste, was man sich vorstellen kann. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, wie soll das geschehen? Jesaja 30, Vers 15, eine der wichtigsten Bibelstellen in dieser ganzen Thematik. Da sagt die Heilige Schrift, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Zu Israel sagt er aber, ihr habt nicht gewollt. Jetzt fragt er uns, willst du? Da sagt er was ganz Einfaches. Wisst ihr, gerettet heißt ja nicht nur in den Himmel kommen, sondern Gott rettet uns ja aus der Not, aus der Situation. Er sagt, wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, wenn du genauso denkst, wie Gott denkt, wenn du das alles akzeptierst, was Gott vorgibt, das vollkommene Opfer, du kannst nichts dazu tun. Du bist ein Fremdling auf dieser Erde, du hast mit der Welt nichts zu tun. Du sonderst dich ab, du akzeptierst die Regeln Gottes. Dann sagt er, wenn du so in dem Glauben, in die Ruhe des Christus eingehst, dann wirst du, ich sage es jetzt in meinen Worten, aus jeder Situation gerettet werden. Und jetzt sagt er, im Stille sein, wenn du dann einfach still bist und kindlich vertraust, liegt deine ganze Stärke. Da gibt es dann auch keinen schwachen Gläubigen mehr. Wenn Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, meint er das hier. Ich kann menschlich schwach sein, aber sollte ich im Glaube das annehmen, werde ich sofort geistlich stark. Und das hat mit der stillen Zeit zu tun. Das hat letztendlich mit meinem Verhältnis zu meinem Jesus zu tun. Das hat mit meinem Gebetsleben zu tun. Ich sage euch zum Schluss noch ein Geheimnis. Wisst ihr, ich bin nicht mehr so, dass ich das, sagen wir bloß noch so geheimnistuerisch tue. Oh. Der fromme Bruder. Ich bin dafür, das ganz offen zu sagen. Ich bin ein Mensch. Ich habe früher, wo ich gearbeitet habe, noch musste ich teilweise 2 Stunden zum Arbeitsplatz hinfahren, 2 Stunden zurück. Ich bin teilweise um 4.35 Uhr aufgestanden oder um 4.55 Uhr, habe nebenher Gemeindearbeit gemacht, habe Schlachter, alles nebenher. Von daher wirst du, ob du willst oder nicht, zum Hektiker. Bin ich auch in gewisser Weise. Aber ich bin gewöhnt, wenn ich aufstehe, hechte ich aus dem Bett raus. Ich stehe blitzschnell auf die Füße und dann geht es aber los wie eine Rakete. Und jetzt ist mir etwas klar geworden. Was passiert jetzt? Jetzt geht der Karl Hermann in seinem Fleisch ohne Gott in den Tag. Und dann habe ich plötzlich etwas gemacht. Das mache ich bis heute, mache ich auch hier. Teilweise im Liege oder im Steher, das ist Ermessenssache. Aber ich stehe heute zu Hause auf und dann verlasse ich die Bettkante nicht. Dann gehe ich hin, gehe zum Vater im Himmel und sage, ich komme und ziehe nicht mich an, sondern das kostbare und teure vergossene Blut Jesu. Ich komm wie ein kleines Kind. Und dann bringe ich die Dinge, die mir brennen im Herzen, die schütte ich vor Gott aus mein Herz. Und erst wenn das rum ist, dann mache ich den ersten Schritt weg vom Bett und dann gehe ich ins Bad und dann gehe ich zum Frühstück und dann beginnt der Tag. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann stelle ich mich an die gleiche Stelle wieder vor die Bettkante auf. Und dann bringe ich wieder das Gleiche von diesem Tag zu ihm. Das heißt, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich lebe nicht mehr an ihm vorbei. Jetzt merke ich plötzlich etwas. Plötzlich beginnt es im Kleinen, in allen diesen Dingen, vom Gebetsleben, von der Verkündigung, vom Bibelstudium, vom Dienst in der Gemeinde, beginnt es plötzlich eine andere Dimension zu bekommen. Und was ganz zentral und ganz wichtig ist, sobald die Haltung stimmt, ich bin jetzt nur noch geistlich mit dir in Ordnung und ich gebe preis, dass was kaputt gehen kann. Ich brauche nicht mehr menschlich zu handeln. Also im Sinne von, dass ich jetzt Druck mache, seither beginnt der Herr für mich zu streiten. Ich sage es ganz ehrlich. Früher hätte mir der Teufel eingeflüstert, das darfst du nicht sagen, das ist Hochmut, das ist aber kein Hochmut. Das ist ein Zeichen der Schwäche. Und es ist eine Schande, dass ich das nach über 40 Jahren Nachfolge erst so richtig begreife. Und von daher muss ich sagen, Entschuldigung, aber jetzt wisst ihr auch den Schlüssel, einfach Schlusswort. Diese teuflische Unruhe, dieses Wühlen und dieses Aufgewühltsein des Völkermeeres kann ich nicht ändern. Ich habe keine Chance. Wenn was prophezeit ist, kann ich nicht verhindern. Der Antichrist wird kommen und sein Geist kommt vorher. Er wird die Gemeinde infiltrieren. Er bringt die Gemeinde zum Abfall. Das ist alles da. Er wird der Weltherrschaft aufrichten. Welteinheitsreligion. Es wird alles kommen. Aber wenn ich in dieser Ruhe bin und akzeptiere, dass ich da gar nicht dazugehöre, ich lebe in einer anderen Ebene. Ich lebe als normaler Mensch, Geist, Seele, Leib. Ich brauche morgens mein Frühstück. Ich muss was zum Anziehen haben. Ich muss normal leben in dieser Welt. Aber innerlich lebe ich nicht in dieser Welt. Innerlich lebe ich oben. Und sage, Herr, und dann kommt das kleine Verslein. Höre nicht, was Menschen sagen. Tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen, Herr, dein Wohlgefallen droben, soll mir über alles gehen. Möge das angesichts dieser schrecklichen Endzeit bei uns geschehen, dann ist gewonnen. Ich möchte beten. Und unser Heil. Herr Jesus, wir können nur staunen, was du für uns elende Sünder getan hast, dass du die Himmel verlassen hast, diesen Lichtsort, wo du in ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater warst, um uns elende Sünder zu erlösen, dass du dein kostbares und teures Blut vergossen hast unter furchtbaren Qualen am Kreuz vor Golgatha, dass du verstanden bist, ins himmlische Heiligtum gegangen bist und dein Blut auf der Altar gesprengt hast, dass du uns diese Ruhe in dir geschaffen hast. Wir beten dich dafür an und danke dir für diese Herrlichkeit. Und jetzt hilf uns, wie die Kinder auf dein großes, vollkommenes Opfer zu reagieren. Erleuchte unsere Herzen, unsere Herzensauge durch dein Heiliger Geist, wenn wir die Heilige Schrift lesen, dass wir verstehen. Und dann lass es uns von ganzem Herzen tun, auf das du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.